als Mensch, der auch, glaube ich, grundsätzlich so eine positive Lebenseinstellung hat, ist für mich auch wichtig, nachher einfach auch die Vorteile zu sehen von ADS. Eben Ideenreichtum, Spontanität, empathisch zu sein, also respektive irgendwo sensibel. Um mir zu überlegen, okay, wie kann ich die brauchen, um auf meine Stärken aufzubauen.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.
Mit 35 sucht sich der John Opprecht Hilfe über einen Psychologen und bekommt die Diagnose ADS. Er hat eine sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Die Diagnose ist in erster Linie eine Erlösung und eine Erklärung für vieles, was der Grafiker, Illustrator und Fotograf bisher als Charakterschwächen hat angeschaut. Er findet den Weg, wie er mit sich besser umgehen kann und wie er aus dem ADS kreativ schöpfen kann. Wir reden mit ihm über seine Kindheit in einer erfolgreichen Unternehmerfamilie, über Glaubenszweifel und die Suche nach einem eigenen Weg, über das Weggehen und das Ankommen, über Familie und über den Tod. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Herzlich willkommen, John Opprecht.
Danke, schön hier zu sein.
Ja, schön bei dir zu sein. Wir sind hier in deinem Zuhause, in Bern. Ein wunderschönes Haus, das du hier bewohnst mit deiner Familie. Wie wohnt ihr? Wer wohnt da hier drin alles?
Wir sind eine Familie, mit, also eine vierköpfige Familie. Meine Frau und ich und unsere zwei Kinder. Genau, wir wohnen seit 3 Jahren hier und wir fühlen uns sehr wohl. Genau, weil es nachher der Stadt ist. Und gleichzeitig natürlich auch ruhig und nach einem Naherholungsgebiet wie die Aare und so. Genau, das genießen wir sehr.
Ihr habt hier ein wirklich Paradiesli erstellt. Du hast da auch ein Atelier machen, wo du all deine Tätigkeiten wie kannst, drunter unter einem Dach ausüben. Darüber hören wir, also hören wir von dir noch ein bisschen mehr, was du alles machst. Du bist sehr ein vielseitiger, kreativ schaffender Mensch. Aber Familie ist dir eben wichtig. Erzähl, was bedeutet für dich Familie?
Ich habe gerade einen Podcast gelost mit einem Typ, der mich sehr inspiriert, heißt Rick Rubin. Er ist ein Produzent, also ein Musikproduzent aus Amerika. Und ihm ist in diesem Podcast die gleiche Frage gestellt worden, so ein bisschen die Balance zwischen seiner Arbeit, also Kunst, also Musik in seinem Fall und Familie. Und seine Antwort hat mir sehr eingeleuchtet. Ich zitiere jetzt ihn quasi, das wäre das, was ich würde sagen. Er hat gesagt, seine Arbeit ist für ihn so ein creative space, so ein freier Ort, wo er kann crazy sein und Sachen ausprobieren und es gibt keine Grenzen in dem, was er schafft in seiner Kunst und so. Aber seine Familie ist etwas, obwohl das so ein Ort ist, wo man kreativ ist und Fun hat und so, ist mehr weniger ein Free Space und mehr ein Safe Space, so, wo man kann tanken, wo man nicht in die Extrem geht, sondern man hat einen Ort, wo man kann aufladen kann und von dem man nachher wie kann in die Welt rausgehen sozusagen und die crazy Sachen machen, wo man halt möchte machen oder erleben. Genau.
Du bist in einer Familie aufgewachsen, die gross gedacht hat. Also es ist ein bisschen Teil von dir auch, dass du gross denkst, Free Spirit. In was für einer Familienkultur bist du aufgewachsen? Was hat dich besonders geprägt?
Ja, das ist tatsächlich so, dass wir, also mir jetzt zumindest so, wenn ich von meiner Familiengeschichte erzähle, ja, reagieren die Leute so, ah, wow, krass, wo die überall gelebt haben und wieder miteinander unterwegs waren. Wir waren sicher so ein bisschen crazy gewesen als Familie, vor allem in dem Sinn, dass wir viel umgezügelt sind. Ich habe kürzlich versucht, nachzuzählen zumindest, wie viel das wir gezügelt sind. Und es sind, glaube ich, bis zu 15 Mal gewesen, wo wir, ja, ich würde sagen, ausgerissen sind worden an einem gewissen Ort und wieder an einem neuen Ort eingepflanzt sind worden. Und das hat mich sicher extrem geprägt, also mit allen Vor- und Nachteilen.
Also ist es international, seid ihr rumgereist, ja, oder lokal in der Schweiz geblieben?
Genau, ein bisschen beides. Also mit der Schweiz sind wir eigentlich in allen Himmelsrichtungen, haben wir schon gewohnt, an der österreichischen Grenze, in Basel und so weiter. Aber dann auch in Amerika, also in New York und an der Westküste in Kalifornien. Man hört es ein bisschen an meinem Dialekt, oder? Das ist eher verschlucken. Und das hat sicher mit dem zu tun, auch in der Ostschweiz aufgewachsen zu sein und in Basel und dann in Amerika, wo man das R.O. nicht halt vorne sagt, sondern hinten. Genau, und das prägt mich nicht nur in meiner Stimme, sage ich jetzt mal, sondern ja, auch, ja, was soll ich sagen, von meinem Wesen her. Also ich bin so immer wieder ausgerissen zu werden an einem Ort, das macht natürlich etwas mit einem. Weil man verabschiedet sich immer von Freundinnen oder Freunden, die man hat. Und muss sich an einen neuen Ort gewinnen, muss da wieder neue Freundschaften aufbauen. Und wenn man es jetzt ein bisschen negativ formuliert, nur damit man nachher 3 oder 4 Jahre später wieder ausgerissen wird und wieder eingepflanzt wird an einem neuen Ort. Ich denke, das ist sicher so die Schattenseite davon, eben so das auf eine Art Unkonstante vielleicht. Aber es hat auch positive Seiten, oder? Durch das sind wir, glaube ich, als ganze Familie sehr weltoffen geworden, spontan, anpassungsfähig, flexibel. Ich habe mich sehr gut auf neue Situationen einlassen und habe überhaupt keine Mühe mit Veränderung zum Beispiel. Ich denke, das sind so Sachen, die man als Kind auch gelernt hat.
Und was ist jetzt für dich daheim? Also weißt, was gibt dir das Gefühl von daheim sein? Da orientierst du dich dann mehr an inneren Sachen, wo das Äußere immer wieder sich verändert?
Ich denke sicher beides. Aber was mir jetzt so zuerst in den Sinn kommt, ist, natürlich sind wir als Familie immer wieder ausgerissen worden oder sind wir oft umgereist, aber die Konstante, die eigentlich geblieben ist, ist die Familie gewesen. Also meine Geschwister und meine Eltern, wir waren immer zusammen unterwegs gewesen. Und ich denke, darum hat auch Familie an sich einen höheren Stellenwert in meinem Leben. Ja, und vielleicht habe ich auch darum am Anfang gesagt, es ist wie ein Safe Space. Mhm. So. Dort tanke ich Kraft, dort weiss ich, obwohl sich vielleicht viele Sachen verändern um mich herum, ist mein Wunsch, dass die Familie gleich bleibt. So. Und dass man dort ja, einen starken Halt findet.
Wie kommt es, dass deine Eltern so viel umgereist sind, wo du Kind warst?
Das hat sicher first and foremost mit der Tätigkeit von meinem Vater zu tun gehabt. Er war Unternehmer gewesen. Und ja, er hat gerne neue Projekte aufbauen und hat sich auch nicht davor gescheut, dass diese Projekte nachher wirklich ja, halt einmal in Basel waren und dann 4 Jahre später in Kalifornien. Und das war der Grund, warum das dann die ganze Familie dort mitgegangen ist. Genau, halt wegen seiner Ideenrichtung, seiner Unternehmenslust. Ja, das ist doch Fakt. Also ich meine, es war auch schön, ihn da quasi auch ein bisschen zu begleiten. Aber das war sicher der Grund, warum wir so viel rumgezögelt sind.
Hat er dir das weitergegeben? Die Lust, etwas zu bewegen, die Lust, neue Sachen zu machen, Ideen zu Boden zu bringen?
Ja, ich denke, auf jeden Fall habe ich viel von dem mitgenommen, aber ein bisschen auf eine andere Art, als er es gelebt hat oder gehabt hat. Ich denke, für ihn, er war noch viel mehr so ein Unternehmertyp gewesen. Also nicht im Sinn von unternehmenslustig, sondern ich glaube, allgemein so Business ist für ihn, das ist für ihn sehr wichtig gewesen, und hat entsprechend auch die Projekte, die er aufgebaut hat, haben immer im Kern oder am Rand mit Geschäften, mit Unternehmungen zu tun gehabt. Ich bin auch sehr ein unternehmenslustiger Mensch. Ich sehe mich als vielseitig interessiert. Und das hat halt dann schon auch die Auswirkung, dass ich gerne verschiedene Sachen ausprobiere. Gerade in meiner Arbeit als Künstler, im weitesten Sinn, Grafiker, Fotograf, schon nur, dass ich eben die 3 Sachen aufzähle, zeigt vielleicht, dass ich gerne mal an einem Tag ein Plakat gestalte, wo Grafik vielleicht vorherrschend ist. Aber dann habe ich nachher auch Lust, wieder etwas zu fotografieren oder zu malen und so weiter und so fort. Also ich denke, so die Vielseitigkeit und die Lust, Sachen zu schaffen, zu kreieren, auch mit anderen zusammen, das habe ich auf jeden Fall von ihm mitgenommen.
Genau. Er selber war ja auch geprägt von seinem eigenen Vater, der auch erfolgreich war, ein erfolgreicher Unternehmer. Dein Vater war auch erfolgreich, immer wieder in den Sachen, die er gemacht hat. Wie gross war da der Druck für dich, den du gespürt hast, selber erfolgreich zu sein?
Ja, denke ich, wenn einem Familie so wichtig ist, wenn es so ein wichtiger Bestandteil ist von vom eigenen Leben, sind natürlich auch die Persönlichkeiten in der Familie wichtig für einen und die prägen einen. Also ich denke, das gilt für alle Menschen, aber ich denke, mir ist es besonders aufgefallen, auch im Rückblick, dass dass so die Meinungen von meinen Familienmitgliedern und Tätigkeiten, die sind mir wichtig und das prägt mich. Und so, wie du es gesagt hast, ist natürlich auch, wenn ich so ein bisschen auf die Geschichte zurückschaue, mit meinem Grossvater und meinem Vater, wo beide, also mein Grossvater hat eine grosse Firma aufgebaut, so von Null auf. Ist in dem Sinne Erfinder gewesen, also hat Maschinen erfunden. Ja, und auch mein Vater, der nachher auch in dieser Firma gearbeitet hat und noch andere Sachen gemacht hat. Wenn man das so sieht, oder wenn man das zurückdenkt, stellt man sich natürlich dann sofort die Frage, okay, und ja, was mache ich? Mhm. Genau. Ich denke, wo ich meinen Eltern beiden sehr dankbar bin, ist, dass sie uns den Druck nie auferlegt haben. Also im Sinne von, du müsst irgendwie etwas leisten, du müsst irgendwie in die Firmen einsteigen oder so. Nein, im Gegenteil, sie haben uns sehr viel Freiheit gelassen, sehr viel Freiraum. Aber es schwingt natürlich immer etwas mit. Und zwar nicht, sag jetzt mal in Anführungszeichen, Schwingungen von innen, also Schwingungen von den Eltern im Sinne von so einer versteckten Erwartung. Das meine ich nicht, sondern eher einen selbst auferlegten Druck. Also man sieht das, oder, was der Grossvater oder der Vater gemacht hat, mhm, und tut sich nachher selber fragen, was ist jetzt mein Weg? Oder was entspricht mir? Wer bin ich? Oder? Und was aufgrund von dem möchte ich machen? Und das nicht zu messen oder zu vergleichen mit anderen und vor allem mit der Familie oder so. Genau.
Also wenn du sagst, du bist weniger Unternehmer, mehr Künstler, was ist der Unterschied? Was machst du den Unterschied?
Ich denke, es hat viel mit meinem Wesen zu tun. Ich bin nicht so an Zahlen interessiert. Ich bin auch nicht interessiert, Menschen zu führen. Das interessiert mich nicht. Was mich interessiert ist, wenn jemand eine Meinung oder ein Gefühl oder etwas, was in die Richtung geht, künstlerisch zum Ausdruck bringt. Das ist etwas, was mich sehr anzieht. Und das mache ich auch selber natürlich gern. Also ich tue gern mich mit meinen eigenen Ansichten auseinandersetzen, tue kritisch hinterfragen, was ich denke. Hat sicher auch so, eben so das, vielleicht kommen wir später darauf zu reden, ich weiß es nicht, aber so mein Theologiestudium oder mein Interesse an Philosophie spielt dort rein, Fragen, Zusammenhänge irgendwie auf irgendeine Art und Weise künstlerisch zum Ausdruck bringen. Ja, wenn das Sinn macht, das ist für mich so der Unterschied.
Du bist ja nachher schon vor allem in der Schweiz aufgewachsen, oder? Dein Vater hat an Lenk ein Hotel geführt. Was verbindest du mit der Schweiz? Was verbindest du vielleicht auch mit der Lenk, mit dem Oberland? Was hast du für einen Bezug zum Oberland? Ist es ein Heimatgefühl?
Ich würde sagen, mittlerweile kann ich wirklich sagen, die Schweiz ist mein Zuhause, auf jeden Fall. Das hätte ich vielleicht vor 20 Jahren noch nicht sagen können. Ich habe mich immer sehr stark mit Amerika in Verbindung gefühlt, weil ich da bin auf die Welt gekommen, weil wir da gelebt haben. Also nur aus diesen Gründen irgendwie ist das halt ein starker Bezug von mir gewesen. Aber weil wir jetzt schon so lange in der Schweiz leben, ist das definitiv mein Zuhause. Ich denke, was ich in der Schweiz schätze, auch meine Frau und ich sind ja viel gereist und haben entsprechend auch andere Kulturen gesehen oder andere Lebensentwürfe oder wie man das Leben sonst leben kann. Aber ich denke, jetzt, wo wir ein Kind haben, etwas, was ich in der Schweiz auch extrem schätze, ist die Sicherheit. Es ist so krass, wie sicher unser Land ist im Verhältnis zu anderen Orten. Und es ist so ein Privileg, da bin ich unendlich dankbar dafür, wenn die Kinder morgen aus dem Haus gehen, natürlich sind immer gewisse Ängste mit verbunden, so hoffentlich geht es nicht gut und so, weiter sind nicht gemobbt oder so. Aber grundsätzlich, sie können aus dem Haus gehen und selber in die Schule laufen. Das ist so krass. In anderen Ländern, oder die meisten anderen Länder ist das gar nicht möglich. Und das ist ein mega Privileg, genau, das schätze ich in der Schweiz.
Ja. Du hast dann auch hier die Ausbildung gemacht, du hast schon angesprochen gehabt, du hast Theologie studiert. Warum, wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen?
Ich denke, es sind zwei Gründe, die mir jetzt so spontan in den Sinn kommen. Der eine ist, dass der Glaube in unserem Familienleben immer eine sehr grosse Rolle gespielt hat. Ich würde sogar sagen, wirklich eine kardinale Rolle, im Sinne von, es hat alles prägt. Man hat alles vom Glauben her gesehen und vom Glauben her, also vom christlichen Glauben her zurückgeführt. So. Und ich habe das immer als positiv erlebt.
Kannst du das beschreiben? Also was heisst das, ihr habt als Familie das aus dem christlichen Glauben heraus gelebt. Was hat das geheissen, konkret?
Also meine Eltern waren sicher sehr aktiv gewesen, in der Kirche, also wir auch als Kind, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite war es immer auch eine sehr persönliche Überzeugung gewesen. Es ist wirklich das Weltbild oder die Sichtweise gewesen, also wie die Brille, durch die man halt die Welt angeschaut hat. Die Bibel war sehr wichtig gewesen und man hat versucht, und ich glaube, das ist meinen Eltern auch gelungen, in dem Sinne ein authentisches Leben zu leben, integer, im Sinne von, dass man so, wie man dass die Handlungen auch mit den persönlichen Überzeugungen übereinstimmen. Und das habe ich immer, weil ich, mir ist Integrität sehr wichtig und darum hat es mich sehr angesprochen. Ich habe immer gesehen, okay, das, was meine Eltern erzählen oder leben, das ist wirklich, das stimmt überein mit den Werten, wo halt, wo sie daran glauben. Und das hat mir immer sehr schön gedacht und darum habe ich das immer sehr positiv erlebt. Mhm. Ich glaube, dort ist natürlich mein Interesse, schon aus persönlicher Sicht, an der Theologie mega gewachsen und gestiegen. Also dort ist vielleicht auch entsprungen, sozusagen. Ja, und bis zu dem Punkt, wo man tatsächlich kann vorstellen kann, selber in diesem Bereich zu arbeiten und Pastor zu werden. In meinen Jugendjahren war nachher plötzlich mein erklärtes Ziel gewesen, Pastor zu werden. Und ich denke, Theologie zu studieren ist für mich wie so ein, ja, auf der einen Seite persönliches Interesse, aber dann wirklich als Mittel zum Zweck gewesen, wie ausgerüstet zu sein, um auf dem zu arbeiten. Genau. Mhm.
Und hast du auf dem geschafft?
Ja, ich habe ein Zeit auf dem geschafft. Während dem ganzen Studium habe ich in diesem Bereich geschafft. Aber da geht nachher Geschichte weiter, was nachher wirklich darum gegangen ist, das Studium nachher abzuschließen, also was ich auch gemacht habe, aber was nachher wirklich darum gegangen ist, selber Pastor zu werden und eine Stelle anzutreten. Dort sind nachher auch meine Bedenken oder gewisse Bedenken in die Spiele gekommen und habe gemerkt, ich möchte das gar nicht wirklich. Und so habe ich mich nachher entschieden, das nicht zu machen. Also nach dem Abschluss vom Theologiestudium sind wir nachher ganz, also meine Freunde sind nachher reisen. Genau.
Von dem und her, warum? Also kannst du es beschreiben? Was hat ja. das, wie hast du realisiert, gleich nicht?
Also einerseits waren es auch Zweifel, die bei mir aufgekommen sind am Glauben. Also ich denke, ich habe in dieser Zeit, über längere Zeit, manchmal mehr, manchmal weniger, wie Glaubenskrise natürlich gemacht. Und dann für mich auch, wir müssen die Frage stellen, wenn ich das in Frage stelle, kann ich als Pastor arbeiten? Also wenn ich das nicht wirklich glaube. Und da schließt sich auch wieder der Kreis nachher zu der Familie. Integrität ist mir immer sehr wichtig gewesen. Und wenn ich etwas mache, dann möchte ich das auch aus Glauben machen, also auch im übertragenen Sinn, also aus Glauben, in dem Fall, weil es halt um den Glauben gegangen ist, um den christlichen Glauben, aber auch wirklich aus Überzeugung. So. Das war der eine Grund gewesen. Und der andere Grund war, ich war dazu mal im ICF gewesen. Das ist eine Freikirche, die der Ursprung in Zürich hat. Und ich habe zunehmend, ich sage nicht, dass das ICF per se falsch ist, weil ich habe wirklich extrem viele schöne und positive Sachen erlebt, insbesondere in dem Team, wo ich war in Bern und ich sehr geschätzt habe, wo ich wirklich, also ich möchte das wirklich auch betonen, weil das hat mir wirklich auch viel gebracht, ich habe viel gelernt, aber gleichzeitig habe ich auch die Methode, wie ICF Kirche baut oder lebt, das habe ich zunehmend in Frage gestellt und habe gemerkt, dass es nicht mehr wirklich mit meiner Lebenssituation oder mit der Art und Weise, wie ich lebe, übereinstimmt. So, mhm. Genau. Und darum, das ist nachher wie so, die zwei Sachen waren matchentscheidend gewesen, was darum gegangen ist, mit zu entscheiden dafür, ich breche den langjährigen Plan ab, Pastor zu werden. Und das war für mich nicht einfach gewesen. Das ist nicht so, ja, easy den Job wechseln, sondern das war ein Plan gewesen, den ich über Jahre hatte. Es ist wirklich so, das ist mein ich habe das Gefühl gehabt, mein Lebensweg ist set in stone, im positiven Sinne. Ich weiß genau, wo ich durch möchte. Und wo nachher die Glaubensdiskrepanzen ins Spiel gekommen sind, ist mir auch der Teppich unter den Füßen weggezogen worden. Weil ich mich ganz neu orientieren in meinem Leben. Und das war eine sehr herausfordernde Zeit. Genau.
Ich habe es vorhin rausgehört, du hast dann schon, bist geheiratet gewesen, du hast dann schon deine Frau kennt, du bist also schon in einer verbindlichen Beziehung gewesen. Wie war das gewesen? Also das hat das dort auch vieles in Frage gestellt?
Nein, das eigentlich nicht. Ich denke auch dort wieder, der zweite Kreis schließt sich. Für mich ist Familie wie ein Safe Space, wo das ist eine Konstante gewesen, die ich nie in Frage gestellt habe. Wir haben heute, aber dann eine sehr schöne Beziehung und ich habe auch die Unterstützung von meiner Frau immer gespürt und das ist tatsächlich auch immer so gewesen. Also, wo ich die Richtung gegangen bin, immer Pastor werden, hat sie mich unterstützt und dann auch später, wo ich das nicht mehr wollte, das hat es wie nicht beeinflusst, genau.
Mhm. Sie sind nicht zusammen reisen, hast du gesagt, also Kopf der Lüfte, neue Orientierung suchen. Was hast du gesucht, so in der Ferne? Warum bist du weg?
Also, ich denke, der Grund, warum wir haben wirklich eine Weltreise gemacht, also wir waren in Südamerika, in Südostasien und dann am Schluss noch in Amerika. Also wir haben in Los Angeles nachher noch gewohnt, ein Zeitchen. Ich denke, meine Frau war dann mit dem Studium fertig gewesen und eben ich habe mich dann entschieden, ich möchte einen Pastor, so hat man es dann auch im ICF genannt. Mhm. Die Deutschen würden sagen Pastor oder Pfarrer vielleicht. Und so ist uns wie so ein bisschen die Welt neu offen gestanden. Also es war schon mega schön gewesen. Wir dachten, hey, jetzt haben wir, also gleichzeitig schwierig, aber auch, hey, ja, jetzt können wir, was wollen wir machen? Oder? Und ich glaube, diesen Fragen sind wir nachgegangen auf der Weltreise. Und ja, natürlich war es auf der einen Seite einfach auch schön gewesen, Länder zu sehen, andere Kulturen, zusammen als Paar unterwegs zu sein. Wie ist es, wenn man 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag zusammen ist? Und das ist mega cool gewesen. Und das ist wirklich eine Grundlage für unsere Beziehung, wo wir heute noch davor zehren. Einfach so, dass zusammen unterwegs sind, offene Kommunikation, auch einander viel besser kennenzulernen, Blicke können zu lesen und so weiter und so fort. Das sind also Sachen, die halt ja auch entwickelt werden auf so einer Reise, wenn man so intensiv zusammen unterwegs ist und auch Erfahrungen macht zusammen. Auch extreme Erfahrungen. Ich denke, das war ein Grund gewesen, warum wir sie reisen, eben um unsere Beziehungen, um sie in die zu stärken und Lust an neue Länder, neue Kulturen. Aber sicher auch, wenn ich es jetzt gerade so in Bezug ziehe zu meiner Tätigkeit, vielleicht heute auch als Grafiker ist, ja, mir zu überlegen, was möchte ich jetzt machen? Oder jetzt, wo das ganze Fundament von dieser Karriere in Anführungszeichen verschwunden ist, mehr Zeit und Raum zu nehmen, um neu darüber Gedanken zu machen, wer bin ich und was möchte ich? So. Mhm.
Genau. Und was ist dabei rausgekommen? Also bist du mit mehr Klarheit zurückgekommen? Bist du mit einem neuen Plan zurückgekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin nicht nur zurückgekommen mit einem neuen Plan, sondern der hat sich auf der Weltreise schon rausgekristallisiert und ich bin zu meinem ersten Beruf zurück, Grafiker. Heute bin ich als Fotograf, Grafiker und Illustrator unterwegs. Du am Malen und so weiter und so. Also es ist breiter geworden, aber dazu mal war es vor allem Grafik gewesen. Und ich habe dann wirklich auch in L.A. eigentlich, wo wir dort gewohnt haben, angefangen mit dem. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe erste Aufträge angenommen. Und habe in L.A. dann so die selbstständige Tätigkeit so aufgebaut. Genau. Und dann weitergeführt, als ich in die Schweiz zurückgekommen bin. Und das mache ich bis heute. Genau.
Du hast dich bewusst entschieden, oder? Zurückkommen in die Schweiz. Ist vielleicht auch mal noch im Raum gestanden, vielleicht gar nicht zurückkommen in die Schweiz, in Amerika das Leben aufzubauen. Warum seid ihr zurückgekommen in die Schweiz? Warum habt ihr hier von Wurzeln schlagen?
Ja, jetzt kommen wir schon zum dritten Kreis, was sich schließt. Dass sie eben so enge Beziehungen. Ich bin als Kind sehr oft, wie gesagt, umgezügelt, habe Beziehungen immer wieder hinter mir müssen lassen und neue Beziehungen aufbauen. Und als wir in L.A. waren, haben wir uns tatsächlich, auch weil ich den amerikanischen Pass hatte, damals noch, haben wir uns können vorstellen, auszuwandern, dort zu bleiben und dort das Leben aufzubauen. Und es hat uns sehr gefallen in L.A., also die Kultur am Meer und das kreativ Pulsierende hat uns extrem entsprochen. Aber was wir tatsächlich vermisst haben, ist einfach die langjährigen, festen Freundschaften, die wir hier in der Schweiz haben. Und ja, at the end of the day, wir können die zurückführen auf irgendwie 4, 5 Beziehungen mit anderen Pärchen oder mit einzelnen Freunden. die wir hier haben, aber die waren so wichtig, dass das nachher wieder das Züngli oder Waage war. Das war der Grund, warum wir zurückgekommen sind. Genau, wegen diesen Beziehungen. Und ich sage immer, wenn uns aber gesagt hat, die all die Friends, die zügeln zu uns nach L.A., dann wären wir geblieben, auf jeden Fall. Aber ja, das war halt nicht so gewesen und dann genau, sind wir nachher zurückgekommen. Genau.
Du hast ihn eben in das Grafikerleben vertäuft, du hast dir die Selbstständigkeit aufgebaut und es ist immer breiter geworden. Kannst du uns den Prozess ein bisschen beschreiben? Warum bist du nicht beim Grafiker geblieben, sondern warum ist es immer breiter geworden, deine Tätigkeit?
Ich denke, es hat sicher auch viel mit meiner Person zu tun. Ich bin gerne vielseitig unterwegs und ich habe nicht gerne zu lange Projekte, weil ich ja, vielleicht gleich eine gewisse Unternehmenslust habe oder interessiert mich an neuen Sachen, die ich noch nicht kenne, die man kann explorieren kann. Ich habe einen anderen Kollegen, der als Ingenieur bei einer Firma arbeitet, wo er über 3-4 Jahre eine Maschine entwickelt. Und ich bewundere das extrem. Also ich finde das so eine schöne Eigenschaft, die ich manchmal auch wünschte, die hätte. Aber das wäre wirklich das Gegenteil von mir. Ich glaube, ich würde untergehen. Mir würde sagen, du schaffst jetzt während 4 Jahren an dem. Mhm. Das wäre für mich so Instant Death. Ich liebe es, wenn ich 2-3 Wochen, manchmal schon 2-3 Monate an einem Projekt arbeiten kann, etwas in der Hand habe und dann etwas Neues dran gehen. Genau. Mhm. Und ich glaube, das ist schon der Grund, warum ich eben ja, so vielseitig unterwegs bin. Einmal ist es Grafik, ein anderes Mal ist es Illustration und dann habe ich Lust, etwas zu fotografieren. Ich glaube, es hat eben meiner Eigenschaft zu tun, dass ich sehr vielseitig interessiert bin.
Mhm. Verzettelst du dich da manchmal? Erlebst du es als Stärke und als Gewinn oder eher als Herausforderung?
Sowohl als auch. Also ich denke, heute ist es sicher auch anders als noch vor 10 Jahren. Ich denke, wenn mich vor 10 Jahren gefragt hat, ist hat es auf jeden Fall gesagt, ich verzettle mich. Weil die Kehrseite von der Münze ist auch ein bisschen, dass man halt mit etwas anfängt und dann kommt so ein Spur of Inspiration, wo man dann das Gefühl hat, jetzt möchte ich in eine andere Richtung gehen, tut etwas auf die Seite legen, fängt etwas Neues an, aber es bleibt eigentlich vieles unfertig. Ja, das ist ja irgendwie auch unbefriedigend, oder? Am Schluss, wenn man dann, zwar 10 Sachen macht, aber nichts wird fertig, so. Und ich glaube, das ist automatisch gewesen und das ist auch etwas, was sich automatisch entwickelt hat, wo über die Jahre, wo ich gemerkt habe, nein, ich möchte eigentlich auch daran arbeiten, Sachen wirklich abzuschließen, dass sie nachher präsentabel sind und dann erst mit neuen Sachen anfangen. Aber das ist manchmal schon, und das ist, hat seine Challenges, oder? Weil es gibt dann Momente, wo man Maus nicht mehr hat, wo man nicht mehr inspiriert ist, dann heisst es Knochenarbeit und durchziehen bis zum Schluss und dann muss man halt manchmal schon davon ausgehen oder damit rechnen, dass etwas Neues, wo man eigentlich gerade motiviert war dafür, dass dann die Motivation für das verfliegt. Genau. Mhm.
Du hast mir noch erzählt, du hast dich mit ADHS beschäftigt und hast eine Idee da drinnen gesehen, es hat dir wie auch Wort gegeben. Oder so wie, ja, genau so, so fühle ich mich, so bin ich. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie bist du auf das aufmerksam geworden, ADHS, und wie hast du dich betroffen gefühlt?
Ja, das ist etwas, was ich erst sehr spät herausgefunden habe. Ich bin jetzt 41 und ich glaube, mit 35 habe ich das realisiert oder gecheckt, dass ich ADHS habe. Und wie das entstanden ist, war so, dass ich ein Gespräch hatte mit jemandem. Und also konkret war es so, dass ich meine Schwester besucht habe und ich habe ein Auto, sie hat so eine Autoübergabe gemacht mit dem Schlüssel und so. Und dann habe ich kurz mit ihr geredet, 15 Minuten, und bin nachher wieder auf das Tram, um das Auto zu holen, was sie es beschrieben hat. Und als ich nachher so auf das Tram gestiegen bin, habe ich gemerkt, oh, ich habe gar nicht gefragt, wo das Auto ist. Ich weiß gar nicht genau, auf welchem Parkplatz. Also ich schon gewusst, in welche Richtung, aber nicht genau wo. Und dann habe ich ihr geschrieben, hey, kannst du mir nicht genau sagen, wo das Auto ist? Und dann hat sie so gesagt, hey, ich habe das etwa 3 Mal gesagt während unserem Gespräch. Und dann habe ich so gemerkt, oh krass, offenbar. Und das ist schon etwas, was mir schon oft aufgefallen ist oder begegnet ist, auch als Feedback von anderen, dass ich manchmal nicht so gut zulasse oder irgendwie kurz abtauchen Gedanken und Informationen verpassen. Ein typisches Symptom von ADHS, das habe ich dann noch nicht gewusst. Und dann, also was ich mir gedacht habe, jetzt hast du 3 Mal gesagt, okay, habe ich 3 Mal innerhalb von 10 Minuten habe ich die Information nicht aufgeschnappt. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist die Zeit, zu einem Psychologen zu gehen. Ich muss herausfinden, warum bin ich so unaufmerksam. Ich habe gemeint, das ist eine Charakterschwäche. Und nachher bin ich tatsächlich in der Abklärung und schon nach 20 Minuten hat mein Psychologe gesagt, okay, ich habe die Symptome beschrieben, bla bla bla, habe es aber nicht in Verbindung gebracht mit ADS und schon nach 20 Minuten gesagt, okay, stopp, mache ich hier noch kurz einen Halt, ich habe eine Vermutung. Und dann hat er gesagt, er hat das Gefühl, das könnte ADS sein. Und dann sind wir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe das nachher tiefer abklären und ja, die Diagnose war nachher ADS, genau.
Also ADS, nicht ADHS, ja. Genau, ein Unterschied, kannst du den beschreiben?
Also ich würde sagen, wenn man es einfach erklärt, würde man sagen, ADHS ist der Zappel-Philipp, der hyperaktiv ist, sich nicht ruhig halten kann. Und ADS ist ohne das H, also ohne das Hyperaktive. Und das wäre dann so der Hans Guck in die Luft, ein bisschen verträumt. Aber ich glaube, Psychologinnen und Psychologen, die heutzutage nicht mehr so stark unterscheiden, weil sie sagen auch, dass das H beim ADS eher innerlich ist, also innere Unruhe, und sich nicht wirklich so äußerlich zeigt. Genau. Also das ist so der Unterschied. Aber genau meine Diagnose war ADS gewesen. Aber eben das Verträumte, in Gedanken abtauchen, manchmal ein abwesend sein. Das ist natürlich super als Künstler. So. Das kommt mir mega zu gut in meinem Job. Manchmal Beziehungen, vor allem wenn es Leute nicht wissen, ein bisschen eine Challenge.
Also was ist die Challenge? Kannst du schreiben, du bist nicht so aufmerksam, schnappst manchmal in Gespräch die Informationen nicht aus, es kann wirken, als wärst du wie nicht interessiert oder so. Oder was ist denn für dich Challenge gewesen? Oder was ist die Challenge immer noch?
Ja, definitiv immer noch. Also obwohl ich heute auch ein bisschen Wege gefunden habe, wie ich damit umgehen kann. Aber ich würde sagen, die Challenge ist, dass meine Psychologin hat dazu mal Attention, also Aufmerksamkeit, beschrieben als Scheinwerfer, wo breit kann sein, also wo viel auffasst, oder als Scheinwerfer, wo eben sehr ein dünner Strahl kann sein, in dem Sinn, wo man sich auf eine Sache konzentrieren. Und sie hat dann gesagt, Menschen mit ADS haben einen breiten Strahl, also nehmen sehr viel wahr, aber zum Teil eben nachher punktuelle Sachen nicht. Und Menschen ohne ADHS, dann fällt es sehr leicht, den Strahl auf etwas zu richten und bei dem zu bleiben. Also es ist nicht eine grundsätzliche Unfähigkeit, sich aufmerksam zu sein, sondern es ist mehr, dass man selektiv auch aufmerksam ist oder vielleicht schnell aus der Konzentration rausgeht. Und das braucht sehr viel Kraft. Also mein Strahl, in Anführungszeichen, zu fokussieren auf etwas, also von einem breiten Strahl zu einem fokussierten, dünnen Strahl, das erfordert sehr viel Kraft, weil ich muss alle Reize ausblenden, muss mich fokussieren, den Strahl fokussieren, und sobald mir etwas ablenkt, geht der Strahl wieder auf, und das Hin und Her, die Orgelbewegung von dem Strahl sozusagen, das ist sehr ermüdend, und ich bin oft in sozialen Situationen und viele Menschen herum oder auch in Gesprächen, wo ich mich muss fokussieren, weil ich sehr schnell müde. Und je müder ich wäre, das ist ein Teufelskreis, desto weniger aufmerksam bin ich. Genau, und das kann natürlich eben sozial zu sehr peinlichen Situationen führen. Wenn zum Beispiel jemand eine Frage stellt, die Person antwortet, man schnappt nicht alles auf, und beim nächsten Mal, wo man die Person trifft, stellt man die genau gleiche Frage noch ein und so, hey. Und das macht natürlich den Eindruck, du bist gar nicht interessiert oder du hast gar nicht zugelassen. Genau.
Was hat es für dich bedeutet, die Diagnose zu bekommen? Du hast dich ja dann wirklich auch damit fest auseinandergesetzt. Das heisst, das ADS. Und es hat etwas verändert in deiner Lebensführung. Was hat es verändert? Was hat es für dich bedeutet?
Also grundsätzlich ist es für mich so gewesen, dass als ich die erste Diagnose bekommen habe, es eine mega Erleichterung gewesen. Weil ich habe realisiert, dass die Challenges, die ich habe, dass die nicht auf Charakterschwächen zurückzuführen sind, sondern eben auf, ja, keine Ahnung, was das ist, so eine biochemische Disbalance, wo man dann wie können benennen. So. Also auf der einen Seite soll das nicht eine Entschuldigung sein, aber mir hat es geholfen, Sachen einzuordnen. Ich habe nachher probiert, es ist nachher so eine Phase gekommen, von ein paar Jahren, wo ich mega viel darüber gelesen habe, mich intensiv mit dem auseinandergesetzt habe. Das ist nachher so auch die andere Symptome von ADHS, dass man kann hyperfokussieren, also wenn einem etwas interessiert, kann man go crazy, also wirklich so Rabbit Hole, also kann man wirklich mega eintauchen in eine Information und
Hyperfokus,
genau. Und habe mich fest mit dem ADHS auseinandergesetzt, das hat mich auch sehr interessiert einfach. Habe alle möglichen Medikamente ausprobiert, Elvanse, Focalin, Ritalin, alles mögliche. Aber mir haben diese Medikamente einerseits verändert in meiner Persönlichkeit und das habe ich nicht so genossen irgendwie. Und sie haben mir auch viele körperliche Nebenwirkungen gegeben oder verursacht, also zum Beispiel ein trockenes Maul oder ich habe sehr abgenommen in dieser Zeit und das, ja, ich habe mich nicht mehr selber gefühlt. Mhm. Ich war 35 Jahre lang so unterwegs gewesen, mhm. ohne Medis. Er war ein Teil von mir gewesen. Und ja, ich habe nachher wie gemerkt, nein, ich möchte einen anderen Weg finden, wie ich mit dem umgehen kann. Mhm.
Und dass du Medis ausprobiert hast, hat, also zeigt ja für mich schon ein bisschen, nebenbei hast du einen Ausweg gesucht. Nebenbei bist du nicht 100% mhm. wohl gewesen in dieser Haut, oder?
Ja, ich denke, ich bin auch immer noch wohl mit, also ich fühle mich in meiner Identität wohl und mit meiner Persönlichkeit, aber es sind natürlich gewisse Sachen gegeben, die schwierig waren, oder die Fähigkeit, sich zu motivieren für etwas, was mich nicht interessiert, oder eben genau so soziale Situationen, und die habe ich versucht auszumerzen. Ja. Ich denke, heute, ich habe es nachher mit Coaching probiert, also ein bisschen Verhaltenscoaching, und das hat mir sehr viel gebracht, also mehr als das Medikament für mich persönlich. Das ist für jede Person anders. Ich habe Kollegen oder Kolleginnen auch, wo sagen, die Medis, they changed my life. Also sie haben wirklich, weil sie einfach, oder ich als Künstler, ja, für mich ist so ein bisschen das Ideenreiche und Verzettelte, das hilft mir auch. Ideenreichtum mhm. ist auch eins der Symptome von ADS. Aber Menschen, die in einem ganz anderen Beruf tätig sind, zum Beispiel, für sie können die Medikamente absolut Life-Changer sein.
Das ist eine Erlösung
für
dich.
Genau, genau. Ja. Und ja, als Mensch, der auch, glaube grundsätzlich so eine positive Lebenseinstellung hat, ist für mich auch wichtig, nachher einfach auch die Vorteile zu sehen von ADS. Also ich denke, für mich persönlich ist der Hauptgrund, warum das ADS ein Problem ist, ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo man halt sich ruhig verhalten muss, wo man in geordneten Bahnen muss laufen muss, wo es eben nicht mal verleidet, dass ein Kind in der Schule alle anderen ablenkt. Also es geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Aber grundsätzlich für mich habe ich gemerkt, ich möchte probieren, mit die positiven Eigenschaften von ADS zu sehen, eben in der Richtung Spontanität, empathisch zu sein, also respektive immer auch sensibel. Mhm. Ich bin sehr sensibel und das im Leben ist es nicht immer einfacher, bei meinem Beruf sehr. Also vereinfacht zu vieles oder ist wie gut oder hilfreich. Genau, und dort wie die positiven Sachen zu sehen und mir zu überlegen, okay, wie kann ich die brauchen, um auf meine Stärken aufzubauen.
Genau. Mhm. Du hast gesagt, also mit 35 bist du auf die Diagnose gekommen. Es war so ein bisschen der gleiche Zeitpunkt, Zeitraum, wo du Vater geworden bist, oder? Du hast zwei Kinder mittlerweile. Was bedeutet das für dich, Vater zu werden, die Familie zu erweitern, die du mit deiner Frau schon angefangen hast?
Ja, ich denke, Vater zu werden war für mich ein krasser Moment gewesen und auch ein schöner Einschnitt ins Leben. Wir haben es Familie immer gewünscht. Wir sind mega dankbar, dass es geklappt hat. Und ich denke, für mich ist Vater zu werden sofort immer auch... Also in dem Moment, wo wir herausgefunden haben, bei den Eltern... Fast im gleichen Moment haben wir die Frage gestellt, was für ein Vater möchte ich sein? Mhm. Und die Folgefrage, die dann natürlich sofort kommt, ist, wie habe ich meine eigene Vaterbeziehung erlebt? Mhm. Und ich denke, das ist, gerade wo wir so älter geworden sind, eine Frage, die sehr weit vorne war. Wie möchte ich als Vater sein? Und gleichzeitig aber die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Vater und was ich möchte mitnehmen, was ich positiv erlebt habe, aber was es auch für Sachen gibt, die ich ändern möchte oder die ich möchte anders machen möchte. Mhm.
Genau. Dein Vater war in dieser Zeit krank, gell?
Ja.
Das ist auch noch speziell. Einerseits setzt du dich so mit deiner Vaterbeziehung auseinander, andererseits ist er krank. Er ist dann auch gestorben vor ein paar Jahren. Kannst du uns zurück in die Zeit. Was ist dort in dir passiert, das, durch die Krankheit vom Vater und durch den Tod von ihm?
Ja, genau. Ich denke, das war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich mir mit der Vaterrolle, wo ich mich stark auseinandergesetzt habe mit dem. Einerseits, weil wir neue Eltern waren, also ein neuer Vater. Und andererseits, weil mein Vater schwer krank war in dieser Zeit. Und ja, also auf eine Art auch absehbar war, dass er stirbt. Wie er gestorben ist, er war krebskrank. Es hat dann aber auch, es sind noch andere Krankheiten dazugekommen, wie Parkinson und Restless Leg Syndrome und okay. noch andere Sachen. Also es war wie so ein Zusammenspiel von verschiedenen Sachen, die zu seinem Tod geführt haben. Und das war natürlich eine Zeit, ja, auch wegen dem ja, schlimmen Krankheitsbild, was nachher auch auf seinen Tod zugegangen ist oder was absehbar war, dass er stirbt gleich. Ich habe, glaube noch nie in meinem Leben so eine krasse, emotionale Achterbahn erlebt. Also, es hat Zeiten gegeben, wo ich am Boden zerstört war und wirklich plagt war von Trauer und von Schwere. Und dann hat es auch so in der Woche oder in den Monaten vor seinem Tod nachher Momente gegeben, wo ich das komplett vergessen habe. Also, es war ganz speziell gewesen. Es konnte sein, dass das 3-4 Mal am Tag hin und her geschwankt ist. Ich bin mit keinem Kollegen eins ziehen, habe das völlig ausblendet, bin glücklich gewesen und dann auf dem Heimweg im Tram trifft mich das und ich bin wieder völlig, also wirklich extreme Gefühlsschwankungen. Sicher auch ein Symptom von ADS. Und das hat man aber, natürlich tut man sich aufgrund von dem nachher auch intensiv mit dem, eben, mit der Situation auseinandersetzt, mit dem Ton und so. Und ja, genau, für mich ist die Auseinandersetzung mit seinem Tod oder mit dem Tod im Allgemeinen hat vor allem bis zu seinem Todestag hin ist das vorherrschend gewesen. Und interessanterweise, ab dem Moment, wo er gestorben ist, ist das wie verschwunden gewesen. Die Trauerzeit hat für mich vor seinem Tod stattgefunden.
Ah, okay. Genau.
Und also nicht, dass es nachher komplett weg ist gewesen. Natürlich aber denkt man immer wieder dran. Aber ich war auch mir selber überrascht gewesen, wie ich traure. Und habe da müssen mir eingestehen und lernen, dass jeder Mensch anders trauert. Es gibt Menschen, die trauern nach dem Tod. Vor allem, wenn es natürlich ein überraschender Tod ist. Aber ich denke, ich habe insgesamt sicher 12 Jahre Zeit gehabt. Immer mehr am Schluss, also in den Jahren und in den Monaten und in den Wochen und in den Tagen am Schluss, wo so zu seinem Tod geführt haben, am intensivsten. Aber ich hatte Zeit gehabt, um mich auf das vorbereiten. Und je näher das es ist gekommen, desto intensiver ist die Trauer geworden und die Auseinandersetzung mit unserer Beziehung.
Bist du auf eine Antwort gekommen? Was willst du für einen Vater sein selber?
Ich denke, ich möchte als Vater zu diesem Safe Space beitragen. Ein Beispiel, das mir jetzt gerade spontan in den Sinn kommt, ist gerade vor so ein paar Tagen alt. Eines von unseren Kindern hat an einem kleinen Lauf, also so einem Rennen, teilgenommen. Und ich bin schon, also in meinem eigenen Denken, sehr voll Leistung geprägt. Und ja, honestly, als Eltern hat man doch auch den Wunsch, weißt du, nachher, dass das Kind irgendwie schnell ist und dass es, ja, dass es irgendwie einen guten Lauf macht. Aber dort muss ich mich immer wieder kritisch hinterfragen. Und mein Wunsch ist, dass ich, und ich glaube, das gelingt mir auch, eigentlich auch, aber auch immer mehr, dass ich nicht ein Ort bin, wo einem Kind sagt, ey, gib dir Gas und so, du schaffst das, du wirst sicher irgendwie einen guten Rang erreichen. Sondern ein Ort zu sein, wo, egal was rauskommt, das Kind an diesen Ort zurück kann, in die Familie oder zum Vater, jetzt in meinem Fall, und es einfach kann sein. Wenn es letzt wird, kann es sein. Und es ist egal, auf eine Art. Oder wenn es erst wird, ist auch super. Aber dann ist das nicht die Erwartung. Oder? Und ich denke, ich glaube, durch alle Bereiche durch möchte ich das Safe Space sein, dass egal, was passiert, die Kinder wissen, also ob sie jetzt Kinder sind oder Erwachsene, hier bei uns dürfen sie alles erzählen, was sie wollen. Und sie werden nicht verurteilt oder sie werden nicht gemessen an ihrer Leistung oder an anderen. Ich glaube, das würde ich sagen, ist, wenn ich so runterbreche, auf was in meine Rolle als Vater, dann habe ich natürlich die Beziehungsarbeit und alles, das ist so mein Wunsch, genau.
Mega schön. Zum Abschluss des Gesprächs möchte ich dir noch ein paar Fragen stellen. Wir haben eine Rubrik, die heisst Gott und du. Wir haben ja schon gehört, gehört. Der Glaube war sehr wichtig für dich, vor allem in deiner Kindheit. Du hast Theologie studiert. Vielleicht hören wir noch schnell ein bisschen, wo du heute stehst. Gott und du persönlich, wie erlebst du Gott in deinem Alltag? Oder erlebst du Gott heute noch in deinem Alltag?
Ja, ich erlebe Gott schon in meinem Alltag. Ich glaube, es sieht ganz anders aus als noch vor 10 oder 20 Jahren oder schon noch vor 5 Jahren ausgesehen. Ich denke, ich bin so geprägt worden, dass ja, eine persönliche Beziehung zu Gott kann haben, dass es so das Wichtigste ist, dass man mit Gott reden kann, was ja sehr schön ist. Und obwohl sich meine Art und Weise, meine Beziehung zu Gott Leben verändert hat, ja, ist das immer noch etwas, was mir am wichtigsten ist. So, die Connection zu Gott, genau.
Gott und du direkt, was sind deine grössten Zweifel?
Ich habe sehr viele Zweifel. Ja, die Zweifel durchdringen manchmal alles. Es ist auch sehr situationsabhängig oder phasenabhängig. Es gibt Situationen, wo ich den ganzen Glauben in Frage stelle, wo ich die Existenz von Gott in Frage stelle, wo ich die Wahrhaftigkeit von der Bibel in Frage stelle. Aber es gibt auch Momente, wo ich das nachher wieder gut kann nehmen und für mich das definitiv das kann rausnehmen, was zu mir spricht oder was wirklich für mich wichtig ist, genau.
Und was hebt dich an diesem Gott? Also du sagst, Glaube ist nach wie vor ein wichtiger Halt in deinem Leben, die Glaube ist stark. Was ist denn das, was dich hebt, trotz aller Zweifel?
Das, was mich immer wieder zurückbringt zu meinem Glauben, sind sicher vor allem persönliche Erfahrungen, die ich im Glauben mache. Für mich ist das am allerwichtigsten, weil wenn der Glaube nicht erfahrbar ist, hat er für mich keinen Wert. Wenn ich so zurückdenke an die Geschichte mit meinem Vater, mit seinem Tod, wo er kurz bevor er gestorben ist, hat mich wirklich so ein schweres Gefühl halt belagt und Trauer, hat mich mit dem Tod auseinandergesetzt. Und dann im Zug habe ich nachher außen dran so eins von diesen blau-gelben Plakaten gesehen, wo Bibelverse draufstehen. Und dort ist gestanden, meine Zeit ist in deinen Händen. Und das hat mich in dem Moment extrem berührt, weil ich war so versunken in der Auseinandersetzung mit meiner Beziehung zu meinem Vater und mit seinem Tod und dem Ganzen drum und dran, dass ich in dem Moment, ja, und in dem Moment das zu lesen, es ist auch gut, dass er stirbt und der Tod ist Teil vom Leben. Aber nicht nur das, sondern der Tod ist eben auch, oder die Zeit von uns ist eben wie in den Händen von Gott auch. Das hat mir sehr viel Halt gegeben und das hat mir sehr geholfen und ich kann wirklich sagen, dass es nicht nur einfach in dem Moment mir hat Halt gegeben, sondern in den nächsten paar Monaten hat mich das sehr durchgedreht. Oder die Zeit von der Trauer und durch die ganze Situation, wo ich halt dann drin war.
Mega schön. Merci vielmals, dass du uns so einen Einblick gegeben hast in dein Leben, in deinen Glauben. Und ich wünsche dir weiterhin in allem, was du machst, in diesen vielseitigen Sachen, genau das, der Halt, der dich durchdreht.
Danke vielmals. Ja, es war schon sehr schön, auch von diesem Podcast zu sein. Genau, mit diesen Fragen auseinandersetzen. Danke vielmals.
Und so verabschiede ich mich wieder von John aus seinem schönen Daheim, aus dem kleinen Paradies, das er für sich und seine Familie hat erschaffen. Es scheint wirklich ein safe place zu sein. Innerlich und äußerlich. Und ich glaube, aus diesen vier Wänden und der gelebten Geborgenheit wird noch viel Schönes fließen. Ich bin gespannt.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.